Hi, Jan Jessen hier. Ich bin Politikchef der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung und ich berichte für die Funke Mediengruppe seit einem Jahr aus dem Krieg in der Ukraine. Und ich möchte die heutige Folge unseres Podcasts eröffnen mit Mitya. Mitya ist mein Fixer. Fixer, das sind Menschen, die Journalistinnen und Journalisten auf ihren Reisen in anderen Ländern begleiten, die sich vor Ort auskennen, die Reiserouten planen können, die Akkreditierungen, also Genehmigungen besorgen, damit man in bestimmte Gebiete reinkommt, die also eine ganze Menge Arbeit vor Ort machen für uns, damit wir eben gut und sicher durch die jeweiligen Länder kommen. Und Mitya ist selber ukrainischer Journalist und mit ihm war ich im vergangenen Jahr sehr häufig unterwegs in der Ukraine. Und Mitya hat mir erzählt, wie es um seine Gefühlswelt bestimmt ist nach diesem einem Jahr Krieg in der Ukraine. Und das, was er uns erzählt, zeugt schon von großer Niedergeschlagenheit. Und das ist sicherlich ein Gefühl, das er nicht ganz alleine hat. Und ja, ich lasse ihn einfach mal erzählen.
It is actually very difficult to draw any conclusions. The year of the war is just a date, another date in our new tragic history. Over the course of this year, I have gone through different emotional stages, from feeling the need to go to the front, to feeling that I'm not doing enough for victory, even though I'm not sitting just at home. From the point of view of the struggle for our independence, for the survival of the Ukrainian nation, it may be wrong to say these words, but now the initial fuse of motivation is weakening. You have to fight the feeling of despondency, but the thoughts of those who are sitting in the cold trenches with weapons in their hands, it is always sobering. And actually, I have friends fighting right now. I saw a lot of grief, and I see it now on the streets of frontline cities. Sometimes you meet people who really need help, especially elderly people, but you personally cannot help them at that moment. And then you see their eyes in your dreams again and again. It's painful. For those who do not see the war in Ukraine with their own eyes, it may seem that, like, their countries, I mean abroad, they are already doing enough to help Ukraine, but it is not actually true. We need the victory not to, like, talk about it with pride, but we need it in order to stop the pain, to stop the devastation. So personally for me, all the dates, including the anniversary of the beginning of the full-scale invasion, they do not matter. Truly an important date will be the moment when all fathers, mothers, wives, husbands, brothers and sisters will be able to just come home and hug their relatives. That's it.
Ich finde, Mitya beschreibt ganz eindrucksvoll, wie sich seine Gefühlswelt im Verlauf dieses Krieges verändert hat, der jetzt ein Jahr schon andauert. Und wie er am Anfang sich eigentlich geärgert hat, dass er nicht kämpfen kann, dass er nicht an die Front gehen kann. Und wie sich jetzt bei ihm die Despondency breit gemacht hat, also ein Gefühl der Verzweiflung, der Mutlosigkeit, vielleicht auch der Trauer. Er beschreibt, wie ihn die Augen von älteren Leuten verfolgen in seinen Träumen, denen er nicht helfen kann, die eigentlich Hilfe brauchen. Er beschreibt, dass seine Freunde kämpfen an der Front. Und er sagte auch, ja gut, dieser Jahrestag, das ist für ihn im Prinzip nichts. Also der 24. Februar, an dem sich der Beginn dieses Krieges jährt. Viel wichtiger sei für ihn der Tag, an dem diejenigen, die kämpfen und alle anderen, die weg sind, wieder nach Hause kommen können. Und wir werden in dieser Folge noch andere Menschen aus der Ukraine hören. Wir werden was von Dimitro hören, von Oleg, von Kat, ganz unterschiedliche Menschen, die ich im Verlauf des vergangenen Jahres oder im Verlauf des seit dem Kriegsbeginn kennengelernt habe und die mir auch jeweils gesagt haben, was dieser Krieg mit ihnen gemacht hat. Und das ist ganz spannend, weil die Gefühle reichen von ja, tiefer Trauer, vielleicht ein bisschen Verzweiflung oder sehr negativen Gefühlen bis hin zur Dankbarkeit.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Wir starten mit Dimitro. Dimitro ist nicht sein richtiger Name. Er möchte mit seinem richtigen Namen nicht genannt werden. Ich habe Dimitro kennengelernt in Cherson, dieser Stadt im Süden der Ukraine, die am 11. November befreit worden ist. Er war da im Einsatz, hat dort gekämpft und ist dann verlegt worden in den Osten der Ukraine, an die Front bei Bachmut. Da toben zurzeit immer noch die heftigsten Kämpfe und er war eigentlich in seinem zivilen Leben war Seemann und hat sich dann freiwillig gemeldet, als der Krieg begann, als der russische Überfall begann und ist seitdem, wie gesagt, als Soldat im Einsatz. Und als wir ihn das erste Mal kennengelernt haben, im November, da hat er eigentlich einen sehr positiven, sehr wachen Eindruck gemacht. Und als wir ihn dann später nochmal getroffen haben, nachdem er in Bachmut eingesetzt war an der Front im Osten, da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass er fast kurz davor war zu zerbrechen. Er hatte also von seiner Einheit, die er befehligt hat, 20 Leute, hat er schon 3 verloren in diesen Kämpfen vor Bachmut. Und ich finde, das merkt man auch sehr deutlich in seiner Antwort, was dieser Krieg mit ihm gemacht hat.
During this year I can say that my comfort zone borders were extended quite significantly. It's already quite good if you're dry and warm. Just the normal things which all of us used to have before the war. It seems to me a luxury right now. There was also a kind of reassessment of my values, the attitude to human life. On one hand, I treat now more indifferent, I would say, to if I know that someone has died. On the other hand, I'm trying not to cause any unnecessary harm, if it's possible, no matter if it's enemy or not. When we captured one Russian soldier, surprising for me, I didn't have any wish even to hit him. I'm not talking about killing him. Surprising because in the beginning of the war, it was absolutely different way. I was full of hate and wish to kill. So now I'm overfilled with all what is going on here. I'm just doing the job. Only what I really have to do.
Wir haben auch Dimitros Worte einfach mal in Englisch stehen lassen, weil ich glaube, es ist total wichtig zu hören, wie er spricht, also diese müde Stimme, diese Stimme, die von Erschöpfung durchdrungen ist und die Stimme eben eines Soldaten ist, der unglaubliches Grauen gesehen hat, der Freunde verloren hat in diesem Krieg, der Menschen wahrscheinlich getötet hat. Dazu äußert er sich nicht. Er sagt ja auch ganz klar, also, wie sich für ihn die ganze Welt verändert hat im Grunde genommen, also wie plötzlich so ganz selbstverständliche Dinge wie einfach im Trockenen und warm zu sein, für ihn was ganz Besonderes geworden sind, Luxus geworden sind und wie auf der anderen Seite sich sein Verhältnis auch zum Leben verändert hat. Also dass er auf der einen Seite komplett gleichgültig ist, wenn Menschen sterben, auf der anderen Seite will er keinen Menschen Leid zufügen, selbst russischen Kriegsgefangenen nicht, was ihn selber verwundert, weil er am Anfang des Krieges noch so voller Hass war und eigentlich nur töten wollte. Und jetzt sagt er, macht er einfach nur noch seinen Job. Herr Dimitro ist auf jeden Fall ein Mensch, der meines Erachtens schwer traumatisiert ist von dem, was er da erlebt hat an der Front. Er hat mir auch mal irgendwann erzählt, dass er, nachdem er das erste Mal aus der Front im Osten wiedergekommen ist oder von der Front im Osten wiedergekommen ist, dass er einfach nur 5 Tage im Bett gelegen hat und getrunken hat, weil er unter anderem auch ständig die Ehefrauen der Männer an dem Telefon hatte, die gefallen waren und die ihn gefragt haben, wo sind die Leichen unserer Männer, wir wollen sie also wiedersehen, bitte hol uns unsere Männer wieder nach Hause, was er natürlich nicht machen konnte, weil seine Position überrannt war. Ja, also er ist auf jeden Fall fertig und glaube ich, man kann nicht so wirklich nachvollziehen, was diese Leute erleben, die direkt an der Front sind und da jeden Tag mit Tod und Grauen konfrontiert sind. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die mit denen der Krieg ganz andere Sachen gemacht hat. Und eine dieser Menschen ist Katharina Onischenko. Die haben wir kennengelernt im vergangenen Sommer in Kramatorsk und Slawiansk. Das sind Städte auch im Osten der Ukraine, relativ nah auch am Frontgeschehen, auch unter ständigem Beschuss. Aber Katharina oder Kat, wie sie sich selbst genannt hat, hört sich blöd an, aber versucht das Beste daraus zu machen. Also sie hat eine kleine Hilfsorganisation, mit der sie Menschen unterstützt. Wir haben erlebt, wie sie in Slawiansk eine Lebensmittelverteilaktion gemacht hat, wenn man überall die Geschützdonner hörte. Sie hat tatsächlich auch Positives aus diesem Krieg gezogen.
Mein Leben hat sich um 180 Grad verändert. Es sind mehr gute als schlechte Dinge passiert. Ich wohne nicht mehr zu Hause. All meine alten Freunde sind weggezogen. Aber ich habe ein neues, noch größeres Zuhause gefunden und ich helfe Menschen. Ich habe Freundschaften mit guten Menschen aus verschiedenen Ländern geschlossen und meine Welt ist grenzenlos geworden. In dunklen Zeiten sieht man helle Menschen. Ich habe meinen alten Job verloren, aber jetzt arbeite ich für eine internationale Stiftung, die meine Arbeit schätzt. Meine Familie hat sich noch stärker zusammengerauft. Der Krieg wurde zu einer Prüfung, die wir mit Erfolg bestanden haben. Ich bin der Welt für alles dankbar. Ich glaube, dass wir diesen Krieg bereits gewonnen haben.
Wenn man Katze hört, hat man vielleicht so ein bisschen den Eindruck, krass, was erzählt sie da? Also wie kann Krieg irgendwie ein Leben zum Positiven verändern? Aber ich glaube, das ist zum einen ein Weg, wie Menschen Kriege und das Grauen, was sie in Kriegen erleben, verarbeiten können. Also das Positive versuchen zu finden und sich daran aufzubauen, festzuklammern, um nicht einfach schlicht und ergreifend verrückt zu werden. Und zum anderen ist es tatsächlich auch so, das habe ich ganz oft in Kriegen erlebt, dass Kriege durchaus auch das Positive in Menschen hervorbringen können. Also natürlich das Schlimme, das Böse, aber auch das Gute. Also ich habe in Kriegen, was weiß ich, im Irak, in Syrien oder in Afghanistan auch erlebt, zu welcher Kraft Menschen in der Lage sind, zu welchen positiven Dingen Menschen in der Lage sind. Also wenn es darum geht, anderen zu helfen und für andere da zu sein, selbstlos zu sein, barmherzig zu sein und so weiter. Das gibt es eben auch in Kriegen. Also ich habe auch, und das ist für uns, also für mich jedenfalls persönlich, als Journalist total wichtig, sowas zu sehen in Kriegen, weil man sonst als Berichterstatter auch irgendwann verrückt wird, wenn man nur das Negative sieht. Und insofern ist das, was Kat da erzählt hat, auch für mich schon nachvollziehbar. Also dass man eben auch das Positive daraus ziehen kann. Sie sagt ja ganz deutlich, also ja, meine zum einen ich helfe Leuten. Und das war ja tatsächlich auch so. Also wir haben erlebt, wie da in Slawiansk die Geschützdonner grollten und Kat dann in so einem feinen Business-Kostüm steht und eben da Lebensmittel verteilt. Und sie sagt ja auch, dass ihre Familie jetzt mehr zusammenhält. Sie hat eine 14-jährige Tochter, die da auch mitgeholfen hat bei diesen Lebensmittelverteilungen. Auch da scheint der Familienzusammenhalt jetzt deutlich besser geworden zu sein. Also Menschen rücken auch in Kriegen zusammen. Es gibt tatsächlich auch mehr Solidarität. Und derlei Dinge, also ja, wie gesagt, es hört sich ein bisschen verrückt an zu sagen, ich nehme mehr Positives mit aus dem Krieg als Negatives, aber das gibt es und deswegen, ich finde es komplett nachvollziehbar, was sie sagt. Wer so ein bisschen zwischen dem ist, was Dimitro und Mitya uns erzählt haben, also diesem Gefühl der Niedergeschlagenheit, Depression im Grunde genommen und dieser positiven Gestimmtheit von der Kat, das ist Oleg. Oleg, den haben wir kennengelernt in Posa-Pokrovska, einem kleinen Dorf in der Nähe von Cherson. Dieses Dorf ist komplett zerstört worden im Krieg. Und Oleg ist ein toller Typ. Also Oleg ist auch ein sehr starker junger Mann, der in der Zeit, als das Dorf unter ständigem Beschuss lag, ein halbes Jahr dafür gesorgt hat, dass die verbliebenen Einwohner mit Essen versorgt wurden, mit Medikamenten versorgt wurden. Den haben wir kennengelernt im November. Wir haben dann als Funke Mediengruppe auch eine Hilfsaktion gemacht für dieses Dorf, haben da Generatoren, Solaranlagen und so weiter vorbeigebracht, Solarlichter. Und haben dann viel auch mit Oleg gesprochen. Ihr habt ihn auch schon mal kennengelernt in einer der vorherigen Folgen unseres Podcasts. Den Link packen wir euch in die Shownotes rein.
Ich weiß nicht, während dieser Zeit, wir haben Leid und Probleme, aber gleichzeitig habe ich viele Menschen kennengelernt. Es gab viele Ereignisse, gute und schlechte. Ich konnte viele Orte im Land besuchen, an denen ich vorher noch nicht gewesen war. Ich hatte die Möglichkeit, Orte zu sehen, die ich eigentlich nicht besucht hätte. Aber ich habe sie gesehen, weil ich durch das Land reisen musste für meine ehrenamtliche Arbeit. Das Gefühl einer gewissen Leere ist immer noch vorhanden. Was ich für mich persönlich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich keine Pläne für die Zukunft machen kann, so wie ich es früher getan habe. Ich habe keine Pläne, weder für ein Jahr, noch für zwei, noch für zehn, wie es vorher war. Ich weiß nicht, das Leben geht weiter, an einem einzigen Tag. Es geht jetzt wirklich nur noch um das Jetzt, weil es kein stabiles Vertrauen in die Zukunft gibt.
Von Tag zu Tag leben, das, was Oleg gerade gesagt hat, das ist so ein Gefühl, was uns ganz, ganz viele Menschen vermittelt haben. Also, dass das im Grunde genommen jetzt etwas ist, was sie in ihrem Leben erfahren. Also, dass diese Planung, die man früher hatte, also dieses, naja, wir fahren vielleicht mal in einem halben Jahr in Urlaub oder keine Ahnung, sind in zwei Wochen beim Geburtstag von Freunden eingeladen oder irgend solche Sachen, dass das keinen Bestand mehr hat. Also, dass man gar nicht weiß, was der nächste Tag bringt. Man weiß nicht, schlägt eine Bombe ein in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, habe ich morgen noch Strom oder Wasser? Muss ich vielleicht fliehen aus meiner Stadt, meinem Dorf, weil plötzlich Kampfhandlungen beginnen? All das ist ja jetzt die Lebensrealität der Menschen in der Ukraine, seit dieser Krieg vor einem Jahr begonnen hat. Und die Lebenswirklichkeit der Menschen hat sich aber so krass komplett verändert mit diesem Kriegsbeginn. Und so vieles ist, was früher irgendwie Gewissheit war, was irgendwie als völlig normal empfunden wurde, das ist jetzt einfach nicht mehr. Und das ist ja auch das, was uns die anderen gesagt haben. Also Kat, Dimitro, Mitya, die wir vorhin gehört haben, dass alles anders geworden ist durch diesen Krieg. Die einen sind fatalistisch geworden, wie Dimitro. Mitya ist traurig, ist vielleicht auch depressiv. Und Kat hat zumindest versucht, das Positive daraus zu nehmen aus diesem Krieg. Oder die positiven Erfahrungen in den Vordergrund zu schieben für sich. Und so gehen die Leute halt schon ganz unterschiedlich damit um, die Menschen in der Ukraine, mit dem, was sie da erleiden und erfahren müssen seit einem Jahr. Aber klar ist, es hat sich eben einfach schlicht und ergreifend alles für sie verändert. Und das gilt ein Stück weit natürlich auch für Deutschland, für die Menschen in Deutschland, für uns. Auch für uns hat sich seit diesem Kriegsbeginn vor einem Jahr am 24. Februar einiges geändert. Das fängt damit an, dass wir knapp eine Million geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben. Das geht weiter über die gestiegenen Energiepreise und die ganzen Diskussionen darüber, wie man die in den Griff bekommt. Und das geht natürlich auch bis dahin, dass Menschen einfach Angst haben vor dem, was da möglicherweise noch weiter passieren könnte. Keiner weiß, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Keiner weiß, wie er sich entwickeln wird. Und wir wollten mal auch von Menschen in Deutschland wissen, wie ihre Gefühlswelt ist seit jetzt quasi zum Jahrestag dieses Kriegsbeginns am 24. Februar. Und meine Kollegin Anja Bölker hat sich da mal auf der Straße für uns umgehört.
Also ich beobachte das immer noch mit, ja, ein bisschen mit Angst. Und aber auch mit Hoffnung, dass das relativ schnell wieder vorbeigeht.
Also irgendwie so einen weirden Mix aus Ungewissheit, weil sich ja irgendwie doch viel verändert hat und das irgendwie jetzt näher ist und greifbarer ist als andere Konflikte. Aber gleichzeitig auch so einen komischen Mix aus Teilnahmslosigkeit, weil man sich oder ich mich so ein bisschen selber schütze, indem ich dann abschalte oder wechsle oder das so ein bisschen von mir wegschiebe. Also sehr gemischt sozusagen. Auf der einen Seite sehr greifbar, auf der anderen Seite versuche ich das so ein bisschen wegzupushen.
Das kann man keine Worte finden, ne?
Da hat keinen Sinn, Krieg.
Ne? Also ich schaue mir die Bilder gar nicht mehr an, ich kann es nicht sehen. Man hat ja selber Kinder, Enkel und dann weiß man, wie schwierig alles ist und leidvoll.
Ich finde das ganz furchtbar, ehrlich. Vor allen Dingen die Kinder, stellen sich halt mal die alten Leute. Ich finde das ganz schrecklich. Ich habe gedacht, das ging jetzt hin, aber ich meine immer, der macht weiter, der hört nicht auf. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn da nicht irgendwas Schlimmes mal passiert, dann hört der nicht auf, der macht weiter. Das ist scheinbar den sein Hobby.
Ja, Sorge und Angst und Unverständnis darüber irgendwie, dass man nicht versucht, diesen Konflikt möglichst schnell zu beenden.
Bei den einen herrscht immer noch Fassungslosigkeit über diesen Krieg, Ratlosigkeit ist auch rauszuhören. Dann gibt's die Hoffnung, dass dieser Krieg irgendwann schnell zu Ende ist. Andere glauben, das wird noch ewig so gehen. Ja, das sind so die Reaktionen, die wir auf der Straße eingefangen haben. Ich meine, ich kann nachvollziehen, dass das vielleicht auch der eine oder andere müde ist. Wir haben ja gehört, eine Person hat gesagt, ich kann die Bilder schon nicht mehr sehen. Ja, dass sich so eine gewisse Kriegsmüdigkeit eingeschlichen hat bei einigen Menschen, weil man irgendwie den Eindruck hat, das hört einfach nicht auf. Und die Nachrichten wiederholen sich. Ich glaube, das ist eben eine Geschichte, die ich persönlich gefährlich finde. Also ich habe natürlich vielleicht ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf, weil ich im vergangenen Jahr knapp 80 Tage verbracht habe in der Ukraine und einfach live vor Ort miterlebt habe, was dieser Krieg macht. Und natürlich hat sich auch bei mir einiges geändert. Also als ich am Anfang reingefahren bin, war man natürlich ein bisschen überwältigt auch von dem, was da passiert, weil es einfach ein ganz anderer Krieg ist als die Kriege, die ich vorher erlebt habe. Diese sogenannten asymmetrischen Konflikte, wo irgendwelche Aufständischen oder Dschihadisten kämpfen gegen hochgerüstete Armeen. Da kämpfen in der Ukraine zwei hochgerüstete Armeen gegeneinander. Also es ist ein richtiger Krieg, schlicht und ergreifend. Mit Raketenangriffen, mit schweren Artilleriegefechten und solchen Sachen. Und das hat am Anfang ziemlich Angst gemacht. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten Male, als wir da waren, wenn Luftalarm war, da ist man dann natürlich auch sofort in den nächsten Luftschutzkeller gerannt. Das hat sich geändert. Also ich war jetzt die letzten Male, als wir da waren, dann rennt man einfach nicht mehr in den Keller, man wartet ab, was passiert, weil man denkt, na gut, wenn es einen trifft, dann trifft es einen eben, aber man kann sowieso nichts groß dran tun. Man wird so ein bisschen abgestumpfter, das auf jeden Fall. Und auch am Anfang, als wir diese komplett zerstörten Städte gesehen haben, als wir in Bucha oder Borodjanka waren, wo ganze Wohnblocks weggesprengt worden waren, hat dann das natürlich sehr, sehr betroffen gemacht. Das ist jetzt nicht weniger Betroffenheit. Also dieses menschliche Leid, das packt einen immer noch an. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man darf als Berichterstatter auch nicht zum Stein werden. Ansonsten sollte man definitiv mal eine Pause einlegen, wenn man merkt, dass also menschliches Leid einen nicht mehr anpackt. Aber man merkt, dass man schon routinierter damit umgeht. Also es erschreckt einen nicht mehr so ganz furchtbar, wie das am Anfang war. Und es macht dann auch nicht mehr so ganz wütend, wie das am Anfang war. Man geht schon so ein bisschen nüchterner in die Berichterstattung rein. Gleichwohl packt es einen natürlich immer noch an. Und deswegen hoffe ich eigentlich auch immer, dass auch das, was wir berichten, die Leute in Deutschland noch weiter anpackt. Denn das muss es. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass dieser Krieg uns nicht kalt lässt. Das ist ein Krieg vor unserer Haustür. Es gibt natürlich viele andere Konflikte auf dieser Welt, die leider Gottes viel zu stiefmütterlich behandelt werden, weil auch da Menschen Leid erfahren und furchtbare Dinge passieren. Aber es ist nun mal ein Krieg in Europa und deswegen ist dieser Krieg uns halt so nah. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir die Menschen in der Ukraine nicht vergessen, dass wir nicht teilnahmslos werden, dass wir nicht einfach nur ganz routiniert als Berichterstatter die Nachrichten runterspulen, sondern dass wir dann noch weiter mit dem Herzen dabei sind. Und dass wir natürlich alles dafür tun, dass dieser Krieg so bald wie möglich beendet wird. Wie das passiert und wie das passieren kann, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass ich jemals für die Lieferung schwerer Waffen in ein Kriegsgebiet bin. Also vor diesem Krieg, jetzt bin ich es mittlerweile, weil ich glaube, die Ukraine muss sich verteidigen können, sie muss sich verteidigen dürfen gegen diesen russischen Angriffskrieg, der vorbei wäre, dieser Krieg wäre vorbei, wenn die russischen Streitkräfte einfach dahin gingen, wo sie hingehören, nämlich nach Russland. Und es hat keiner vor, Russland anzugreifen, es hat keiner vor, russische Städte zu bombardieren, es hat keiner davor, dafür zu sorgen, dass russische Kinder in Luftschutzkellern sitzen müssen, anstatt in die Schule zu gehen. Keiner hat vor, dass Millionen Russen sonst wohin fliehen müssen. Das will niemand. Und wie gesagt, das Einfachste wäre, die Russen ziehen sich dorthin zurück, wo sie eben hingehören, nach Russland. Und damit wäre dieser Krieg vorbei. Und die Menschen in der Ukraine könnten wieder in Sicherheit leben. Und das ist, glaube ich, das, was einfach alle wollen, alle, mit denen ich auch im vergangenen Jahr gesprochen habe, dass ja Frieden herrscht und dass sie und ihre Kinder einfach ja wieder in Sicherheit leben können. Ich hoffe, dass, sagen wir mal, die O-Töne, die ihr jetzt gehört habt in diesem Podcast, die Stimmen der Menschen aus der Ukraine, dass die vielleicht auch ein Stück weit dazu beigetragen haben, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was da passiert, was das auch mit den Menschen macht, dass ihr auch wach bleibt, was diesen Krieg angeht. Und damit beenden wir die heutige Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal uns wieder zuhören werdet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns abonnieren auf Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify oder wo ihr uns auch sonst zuhört. Und falls ihr möchtet, empfehlt uns doch bitte weiter an eure Freundinnen, Freunde, Verwandten und andere Menschen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.